Wir haben gesehen, dass man zur Zeit von Mose schon längst schreiben konnte und eben auch in der althebräischen Alphabetschrift schreiben konnte. Nun möchte ich ein paar Gedanken weitergeben zum Thema Israel, das Volk des Buches. Und zwar sind in den vergangenen Jahrzehnten viele Siegel und Siegelabdrücke, man nennt die Bullen, im Nahen Osten gefunden worden. Insbesondere aus der Königszeit, aus der Zeit der Könige von Israel und Juda. Das ist also grob gesagt 1000 bis 500 vor Christus. Man hat solche Siegel und Bullen gefunden, auch in Jordanien, im Libanon und so weiter, also in den biblischen Ländern rund um Israel. Aber die allermeisten Funde hat man gemacht in Israel. Es fällt auf, dass man am allereinfachsten solche Siegel in Israel findet. Woran liegt das? Ich habe hier ein wichtiges Werk mitgebracht. Corpus of Westmedic Stamp Seals von Nachman Avigad, ein israelischer Archäologe. Und da haben sie eine Sammlung von ca. 1000 Siegeln. Eine wunderbare Zusammenstellung, so ziemlich auf dem neuesten Stand. Und man hat daraus ableiten können, offensichtlich war die Schreib- und Lesefähigkeit ganz besonders in Israel verbreitet. Viel verbreiteter als bei den Nachbarvölkern, bei den Ammonitern, Moabitern, Edomitern, bei den Kanaanitern im Libanon und so weiter und so fort. Sie sehen, Siegel und Bullen, die brauchte man im Alltagsleben. Also Schreiben war verbreitet im Alltag. Nun, man fragt sich, warum diese gewaltige Lesefähigkeit besonders bei den Israeliten? Was war die Motivation zum Schreiben? Ganz einfach, die Heilige Schrift. Die Schrift von Gott gegeben, die inspirierte Bibel, war die Motivation, dass man eben auch lesen und schreiben lernen wollte. Es ist ja so, die semitischen Völker im Nahen Osten, die legten allgemein enormen Wert auf präzise schriftliche Überlieferung. Die Babylonier, die Assyrer und so weiter. Während, vergleichen Sie das mal, was war bei den Kelten und bei den Germanen damals? Was ist das älteste Schriftstück in Deutsch? So ungefähr das Nibelungenlied aus der Zeit von etwa 700 nach Christus. Sie sehen, bei uns war praktisch nichts los. Im Nahen Osten war die Schreibfähigkeit so verbreitet, aber ganz besonders verbreitet unter dem Volk in Israel. Und so sehen Sie, Sie können die ganze Theorie mit den langen mündlichen Überlieferungen am Lagerfeuer, das können Sie völlig vergessen. Das sind Schreibtischtheorien von Gelehrten aus Europa im 19. Jahrhundert. Die haben sich manchmal so überlegt, wie war das bei den Germanen und bei den Kelten, ja? Und dann haben sie so Analogien ziehen wollen mit den semitischen Völkern und mit Israel. Das geht einfach nicht. Da liegen Welten dazwischen. Ja, natürlich, die alten Germanen, die haben sich Mythen am Lagerfeuer erzählt. Das kann man sich gut so vorstellen. Aber das war eben nicht die Art und Weise im alten Israel. Vergessen Sie das. Schon die Babylonier haben Wert darauf gelegt, wichtige Dinge, die müssen schriftlich und zwar wörtlich genau von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also das semitische Denken in Verbindung mit der Schrift ist prinzipiell anders als das Denken im alten Europa und insbesondere das Denken in Israel. Nun müssen Sie bei diesen Entdeckungen und Ausgrabungen in Israel, gerade in Verbindung mit diesen Siegeln und Bullen, Folgendes vor Augen halten. ganz allgemein für die Archäologie gilt, nur ein ganz kleiner Teil von dem, was es einmal gab, bleibt der Nachwelt erhalten. Logisch, ja? Wo sind die Goldmünzen ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter? Ja, aber nur ein ganz kleiner Teil dessen, was erhalten bleibt, wird ausgegraben. Das ist ein großes Problem, ein Geldproblem, auch heute. Auch heute in Israel. Man könnte viel mehr ausgraben, aber die Finanzen sind nicht da. Und so wird natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was überhaupt da ist, auch ausgegraben. Dennoch, Siegel und Siegelabdrücke und Inschriften von aber Dutzenden biblischen Personen sind entdeckt worden. Konkreten Personen, die in der Bibel erwähnt werden. Das ist doch schon sehr eindrücklich. Und zwar auch eindrücklich, dass diese Siegel dann immer genau aus dieser Zeit stammen, wie diese Personen datiert werden in der biblischen Chronologie, im Bibeltext selbst. Ja, nicht plötzlich 300 Jahre auseinander. Hier sehen Sie so ein Beispiel von einem Siegel, natürlich in Spiegelschrift geschrieben, und dann ein Abdruck, eine Bulle in der Normalschrift. Ja, da können Sie es lesen. Meine Studenten mussten das lesen. Le Yazanyahu Evet Hamelech. Das bedeutet, dem Yazanya gehörig, dem Minister des Königs. Dieses Siegel stammt aus der Zeit von etwa 600 vor Christus, gefunden in Mitzpah in Israel. Ja, dieser Yazanyahu kennen wir aus der Bibel. 2. Könige 25, 23. Es geht dort um die Zeit um 600 vor Christus. Und als alle Heerobersten, sie und ihre Männer, hörten, dass der König von Babel Gedalia bestellt habe, da kamen sie zu Gedalia nach Mizpah. Nämlich Ismael, der Sohn Netanjas, und Jochanan, der Sohn Kareachs, und Seraja, der Sohn Tanchumets, der Netophatiter, und Jaasania, der Sohn des Markatiters, sie und ihre Männer. Ja, da wird dieser Jaasanyahu kurz vorm Jaasania erwähnt, und er wird ausdrücklich erwähnt, dass er da in Mizpah war. Passt, also die Zeit passt, der Name passt, der Ort passt. Und noch mehr, er war Heeroberster. Nun, Evet Hamelech bedeutet Minister des Königs, also ein ganz hoher politischer Beamter. Aber nicht irgendein Minister, sondern er war Heeroberster. Und sehen Sie, da ist noch etwas ganz Individuelles, was man nicht so normalerweise nicht sieht auf einem Siegel. Sehen Sie, was das für ein Bildchen ist da unten? Das ist ein Hahn, ein Streithahn. Passt doch zum Heerobersten, ja? Das ist ein Streithahn, ein Kampfvogel. Also eine ganz konkrete Person aus der Bibel. Und so hat man viele, viele Personen so ganz konkret gefunden bei den Ausgrabungen. Ein anderes Siegel, ein Siegelabdruck hier. Darauf steht Le Berechiahu Beneriahu Hassopher, zu Deutsch dem Baruch. Baruch ist die Kurzform von Berechiahu, ja? Sie kennen den ehemaligen Ministerpräsident Netanyahu. Ja, Netanyahu, das ist die Langform von Netanya. Berechiahu, Langform von Baruch. Dem Baruch gehörig, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Dieses Siegel stammt aus der Zeit um 600 vor Christus. Das sieht man übrigens immer an der Schrift an, denn die Schrift hat sich im Laufe der Zeit ständig geändert. Und wir können aufgrund des Schriftbildes sagen, das ist die Schrift, die wir kennen aus der Zeit um 600 vor Christus, das ist die Zeit aus 700 vor Christus, das ist die Zeit von 800 vor Christus. Aufgrund des Schriftbildes kann man datieren. Und es stimmt genau mit der Bibel überein. Jeremia 36, Vers 4, aus der Zeit um 600 vor Christus. Und da heißt es, und Jeremia rief Baruch, den Sohn Nerias. Und Baruch schrieb aus dem Munde Jeremias auf eine Buchrolle alle die Worte des Herrn, welche er zu ihm geredet hatte. Das ist sensationell. Das ist genau dieser Baruch, oder Berechjahu, Sohn des Neria, und er ist Schreiber. Denn Baruch war der persönliche Sekretär des Propheten Jeremia. Er hat das Jeremia-Buch geschrieben, unter dem Diktat des Propheten. Und das Ganze ist noch ein bisschen sensationeller, wenn Sie das hier anschauen. Ich weiß nicht, ob man es von weit so gut sieht. Das, sehen Sie diese Strukturierung auf der Bulle? Das ist ein Fingerabdruck. Und das ist nicht das erste Mal, dass man einen Abdruck gefunden hat mit dem Fingerabdruck drauf. Möglicherweise war das noch ein zusätzliches Kennzeichen, aber das ist spekulativ. Aber jedenfalls scheint es, wir haben sogar den Fingerabdruck von Baruch, dem Schreiber des Jeremia-Buches. Und der Fingerabdruck ist ja wirklich das persönliche Zeichen, das es nie zweimal gibt in der Weltgeschichte. Ein anderes Beispiel noch, aber ich möchte, keine Angst, ich bringe nicht 70 Beispiele, ja? Obwohl ich das könnte. Hier wieder ein Siegel. Meine Studenten mussten das auch übersetzen. Le Yerachmeel ben Hamelech. Dem Yerachmeel gehörig, dem Sohn des Königs. Das bedeutet dem Prinzen, ja? Aber auf Hebräisch sagt man ben Hamelech. Jeremia 36, Vers 26. Und der König gebot Yerachmeel, dem Königssohn, steht genau das, ben Hamelech. Und Seraja, dem Sohn Asriels, und Chelemia, dem Sohn Abdeels, Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten, zu greifen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Das war ein persönlicher Feind von dem Propheten Jeremia und seinem Sekretär Baruch. Und wir haben sein persönliches Siegel hier. Sein Siegelabdruck. Auch wieder eine ganz konkrete Person. Schauen Sie mal, wenn das alles Mythen, alles erfunden wäre, dann hätten wir nicht diese Präzision. Und wir greifen ja einfach so stichprobenhaft heraus, ja? Und es gibt einfach ein Volltreffer nach dem anderen. Noch ein Beispiel. Ja, aber wir sind ja noch nicht bei 70. Le Serayahu Neriyahu, dem Seraya gehörig, dem Sohn Nerias. Wer ist denn das? Ja, das war der Bruder von Baruch, der auch von Neria abstammte. Und in Jeremia 51, 59 lesen wir, das Wort, welches der Prophet Jeremia Seraja, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseias, gebot, als er mit Zedekia, dem König von Juda, im vierten Jahr seiner Regierung nach Babel zog. Und Seraja war Reisemarschall. Seraja war also ein Führer unter den Juden, die zwangsweise von den Babyloniern deportiert wurden ins Zweistromland. Das war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Wir haben sein persönliches Siegel. Und dieser Seraja ben Neriyahu ist ganz wichtig in der Bibel, denn er musste zwei Kapitel aus dem Jeremia-Buch nach dem Irak bringen. Jeremia 50, 51. Und dort wird beschrieben, wie dann in der Endzeit eine Koalition von Nationen gegen Babylonien, Irak, kommen wird. Das Land wird verwüstet werden. Schrecklich verwüstet werden. Und dann werden die Juden aus Babylonien fliehen. Alles geschehen im 20. Jahrhundert. Und es wird noch weiter über die Zukunft des Iraks gesprochen. Und dieser Seraja hat diese zwei Kapitel aus dem Jeremia-Buch, die musste er ausdrücklich in Irak laut öffentlich vorlesen. Und dann hat er diese Kapitel genommen, einen Stein daran gebunden und in den Euphrat geschmissen. Und gesagt, so wird Babylonien untergehen. Und diese Kapitel sprechen von einer Totalzerstörung des Iraks, so dass man nicht mehr durch dieses Land hindurchziehen kann. Sie merken, es wird einem richtig mulmig. Sie sehen, wie Archäologie mit unserer Zeit in Beziehung gebracht werden muss. Und das war eben dieser Seraja. Nun, ich komme schon zu fünftens. Es gibt keinen garstigen Graben. Jetzt wissen Sie, was das soll. In Anlehnung an Lessing, Pfarrer Lessing, der gesagt hat, ein garstiger Graben trennt uns von den biblischen Ereignissen. Wir können gar nicht wissen, was damals war. Nun, ich habe Ihnen schon die Foto, hätte ich jetzt fast gesagt, eben die Abbildung von König Jehu schon gezeigt, ja? Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal so etwas ganz Konkretes. König Jojakin in Babylonien. Man hat diese Keilschrift Tafelbruchstücke gefunden, entziffert, und was kam raus? Das war der Archäologe Wiseman aus England, der diese Tafeln entziffert hat. Und er hat darüber berichtet, das war für ihn einer der eindrücklichsten Momente in seinem Leben. Wow! Was steht da? Das ist ein Verzeichnis von Lebensmittellieferungen an Gefangene in Babylon aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Als die Juden, gemäß der Bibel, in Babylon in der Gefangenschaft waren. Da steht unter anderem 10 Sila Öl für Jojakin, König von Juda. 2,5 Sila für Söhne des Königs von Juda. 4 Sila für 8 Männer von Juda. Und Wiseman realisiert das sofort, ja, Jojakin, König von Juda. Das ist doch der Jojakin, auf Babylonisch Jojakin, aus der Bibel. Das lesen wir mal im Jeremia-Buch, Kapitel 52, 31. Und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Jojakins, des Königs von Juda. Im 12. Monat, am 25. des Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im 1. Jahr seiner Regierung das Haupt Jojakins, des Königs von Juda. Und er führte ihn aus dem Gefängnis. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Stuhl über den Stuhl der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses. Und Jojakin aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm von dem König von Babel gegeben, so viel er täglich bedurfte, bis zum Tage seines Todes, alle Tage seines Lebens. Die Bibel spricht hier über die Altersversicherung von König Jojakin in Babylon. Und wir haben die Original vor uns. Das ist doch sensationell, würde ich sagen. Diese Details, nicht mal jemand könnte sagen, das sind doch alles nebensächliche Dinge, was hat jetzt das zu bedeuten? Ja, aber Sie sehen, dass sogar die nebensächlichen Dinge in der Bibel stimmen. Oder scheinbar nebensächlichen Dinge. Ich glaube nämlich, dass alles wichtig ist in der Bibel. Ja, jetzt haben wir uns beschäftigt mit Archäologie des Alten Testaments. Aber jetzt wollen wir noch etwas schauen, wie das mit dem Neuen Testament ist. Schauen Sie, das Neue Testament ist eine Sammlung von 27 Büchern. Auch eine kleine Bibliothek. Von Matthäus bis zur Offenbarung. Diese Bücher wurden geschrieben zwischen 32 und 100 nach Christus. Nur Bücher von den durch Jesus Christus eingesetzten Aposteln, die 12 Apostel und der Apostel Paulus, und den von ihnen anerkannten Propheten gehören zum Neuen Testament. Die frühen Christen haben bei allen Büchern kontrolliert, ist dieses Buch echt geschrieben von einem der 12 Apostel oder von einem der Propheten, die von ihnen anerkannt wurden, wie Markus, Lukas, Judas, der Briefschreiber des Judasbriefes, Jakobus, der Schreiber des Jakobusbriefes. Das war ganz entscheidend. Und zwar gründet sich das auf Epheser 2, Vers 20, wo es heißt, von der Kirche, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und so hat man nur solche Schriften anerkannt als mit Schriften mit göttlicher Autorität. Ja, jetzt lesen wir, Weihnachten ist vorüber. Aber ich sage meinen Kindern oft, ihr könnt jeden Tag Weihnachten feiern. Gott danken, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Darum, ich lese jetzt über die Geburt Jesu unter Kaiser Augustus. Lukas 2, 1-7. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. 3. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, und so weiter. Bach hat das ja so wunderbar vertont, diesen Text in der Weihnachtsoratorium. Nun, sehen Sie, was ist da der Unterschied zu einem Märchen? Märchen beginnen mit "Es war einmal". Und schauen Sie, ich möchte so gerne wissen, wann war das mit Hänsel und Gretel? Es wird nicht gesagt. Es wird nicht gesagt zur Zeit von Karl dem Großen oder irgend so etwas, ja? Und Sie sehen, da steht zur Zeit von Kaiser Augustus. Es werden auch ganz konkrete Orte genannt. Josef kam aus Nazareth, er ging nach Bethlehem. Ja, nun, ich möchte so gerne wissen, wo war eigentlich dieses Hexenhaus bei Hänsel und Gretel? War das wirklich irgendwo im Schwarzwald oder, und wenn, ja, wo? Ja, es ist aber ein Märchen. Und Märchen sind eben nicht gebunden an Zeit und Ort. Es ist eben nicht historisch. Aber Sie sehen, nur schon die Geschichte, wenn man sie liest, merkt man so, das ist nicht ein Märchen. Das wird ganz genau datiert, ganz genau eingeordnet. Und so konnten die Leute das auch nachprüfen. Matthäus schreibt über König Herodes und den Kindermord, Matthäus 2,2. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Wissen Sie, wenn man das so liest und ein bisschen den Hintergrund kennt, dann ist das echt, echt verblüffend. Es war nämlich so, König Herodes war ja ein Unterkönig der Römer. Der Senat in Rom hatte ihn eingesetzt als Nichtjuden über das Judenvolk. Der römische Senat hat ihn wörtlich ernannt zum König der Juden. Jetzt kommen diese persischen Gelehrten, Magier ist übrigens ein persisches Wort, die Magier aus dem Morgenland, und die fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wow, ich bin vom Senat ernannt und jetzt ist da einer, der König der Juden ist, aber geboren als solcher. Und er ist entsetzt, König Herodes. Und wir wissen aus außerbiblischen Überlieferungen, dass Herodes unglaublich Angst hatte dauernd. Man möchte ihm seine Macht wegnehmen. Das stimmt genau zu dem, was wir außerbiblisch über Herodes wissen. Und so musste dann Josef Maria mit dem Kind fliehen. Matthäus 2, Vers 14. Er, Josef, aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und sie zogen hin nach Ägypten. Nun, König Herodes war ein ganz eben machtbesessener Mensch. Er hatte dauernd Angst, seine Macht zu verlieren und so hat er viele Paläste bauen lassen, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. So ganz ähnlich wie Saddam Hussein, ja? Er hat auch ganz viele Paläste gebaut, um immer wieder zu wechseln zu können. Da haben wir einen Palast auf Masada gefunden. Am Südende des Toten Meeres, in der judäischen Wüste, auf diesem gewaltigen Felsen, der menschlich gesprochen militärisch nicht zu erobern war. Ja? Da hat König Herodes einen Sicherheitspalast hingebaut. Da oben. Das ist Masada bei Night. Sie sehen, das ist ein Bild aus dem Masada-Film. Für die, die ihn kennen. Hier, wie ein Adlerhorst, hier an dieser Stelle hat Herodes seinen Palast bauen lassen. Ich habe immer wieder Israelreisen durchgeführt und die Leute nach Masada gebracht und ihnen auch den Herodes-Palast gezeigt. Und dann gehe ich regelmäßig mit den Leuten in das Badzimmer von Herodes. Ja, so ein doppelter Boden mit Bodenheizung. Ganz luxuriös in der Wüste eingerichtet, da oben. Und dann denke ich, so, ein garstiger Graben trennt uns. Ich war noch nie im Badezimmer von Herrn Schröder. Aber ich war, Immer wieder im Badezimmer von König Herodes aus der Bibel. Diese Dinge sind mir viel näher als gewisse zeitgeschichtliche Dinge. Hier sehen Sie das Herodion in der Nähe von Bethlehem. Das war auch ein Palast von Herodes. Das ist kein Vulkan. Dieser Hügel da war so wie alle diese 1000 Hügel in der judäischen Wüste. Aber tausende von Sklaven mussten diesen Hügel aufschütten. So bildete sich ein Kegel und da hat Herodes einen Palast hineingebaut. In der Nähe von Bethlehem. Auch noch interessant, wegen dem Kindermord von Bethlehem. Da oben drin. Und da soll er auch begraben worden sein, nach den Aussagen eines Juden aus dem ersten Jahrhundert. Ja, König Herodes hat sogar so blutig gehandelt in seiner eigenen Familie. Kaiser Augustus hat gesagt, es ist besser, das Schwein zu sein von Herodes als sein Sohn. Weil er ist auch nicht zurückgeschreckt, seine Söhne abzuschlachten, wenn er Angst hatte, sie könnten ihm die Macht wegnehmen. Ja, sogar seine Lieblingsfrau, er hatte 10 Frauen, Mariamne hat er ermordet, schlussendlich, weil er Angst hatte, sie will die Macht. Sehen Sie, das passt genau zu dem Kindermord von Bethlehem. Und übrigens das mit dem Schwein, das muss ich so erklären, im Griechischen schreibt man Schwein und Sohn fast gleich. Ein kleiner Unterschied, ja? Zwischen Ys und Yos. Und so ist es natürlich gut, ein Schwein zu sein, damals, weil in Israel Schweine nicht geschlachtet wurden. Aber Söhne sehr wohl. Nun, hier sehen Sie den Hippikusturm, den Sie heute sehen können beim Jaffa-Tor in Jerusalem, in der Altstadt. Das ist das Wahrzeichen des Herodespalastes. Das ist einer dieser eindrücklichen Türme, die den Palast von Herodes zierten. Genau dorthin kamen die persischen Astronomen, die nach dem König der Juden fragten. Wir können also ganz genau auf den Spuren nachgehen, Matthäus 2 so nochmals nacherleben. Und dann kann ich Ihnen sogar zeigen, wenn Sie mit mir mal nach Israel kommen, wo die dann nach Bethlehem gegangen sind. Denn da gibt es einen schönen Weg vom Jaffa-Tor runter, am Sultanteich vorbei, das ist der direkte Weg nach Bethlehem. Kann ich Ihnen genau erklären, wo die Perser durchgegangen sind. Es trennt uns kein garstiger Graben, wir können da miteinander runterlaufen und das nachempfinden. Hier eine Rekonstruktionszeichnung mit den 3 Türmen des Herodespalastes und eben dem Hippikusturm, der gehört zu den besterhaltensten Überresten aus der Zeit vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Denn Titus, der römische General, hat im Jahr 70 Jerusalem schleifen lassen, dass kein Stein mehr auf dem anderen lag. Ja? Und dann hat er gesagt, aber diese Türme da, die müssen wir stehen lassen, damit die Nachwelt sieht, dass es unmöglich war, Jerusalem zu erobern, ohne die Hilfe der Vorsehung. So hat der Heide gesprochen, ganz ähnlich wie Hitler. Ja? Der sprach auch immer von der Vorsehung. Wir lesen weiter im Lukas-Evangelium, Lukas 3, Vers 1. Da wird gesprochen über das Auftreten von Johannes dem Täufer und dann, wie Jesus Christus begann, als 30-Jähriger öffentlich zu predigen. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, das können wir umrechnen, 29 nach Christus, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war. Sie sehen, man kann genau lokalisieren, in welcher Zeit das war. Aus der Geschichte wissen wir, Tiberius regierte von 14 bis 37 nach Christus. Also das 15. Jahr ist das Jahr 29. Pilatus war Herrscher in Judäa, 26 bis 36 nach Christus. Passt also schön zusammen. Und jetzt schauen Sie mal, das ist ein Denar mit dem Kopf von Kaiser Tiberius. Schauen Sie mal, die interessante Nase. Und vielleicht, wenn ein Kieferspezialist unter uns ist, auch diese Kinnform ist interessant, ob die irgendwie mit einer besonderen Zahnstellung zusammenhängt. Ja, also ein garstiger Graben trennt uns nicht. Vor einigen Jahren hat man diesen Stein entdeckt, diese Inschrift in Caesarea, beim Mittelmeer, und da können Sie lesen, Tiberium Us Pilatus, Pontius Pilatus. Eine außerbiblische Inschrift von einem Tempel in Caesarea, den Pontius Pilatus zu Ehren seines Gottes Kaiser Tiberius gebaut hatte. Wow, gerade die beiden Personen, die wir da in Lukas 3 haben, auf einer Inschrift zusammen. Aber Sie sehen, so ist doch Händel und Gretel nicht geschrieben. Und dann beschreibt das Neue Testament die Evangelien, wie Jesus Christus begann zu predigen. Er ging von Nazareth nach Kapernaum und da begann er seinen öffentlichen Dienst. Matthäus 4, Vers 13. Und er, Jesus, verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Kapernaum heißt übrigens auf Deutsch Dorf des Trösters. Da begann Jesus Christus seine frohe Botschaft zu verkündigen. Sie sehen hier die ausgegrabene Synagoge von Kapernaum, die man im Anfang des 20. Jahrhunderts, 20er Jahren, ausgegraben hat. Und das Neue Testament spricht ja wiederholt davon, wie Jesus Christus in Kapernaum in der Synagoge gepredigt hat. Wow, jetzt sind wir da, bei der Synagoge von Kapernaum. Aber es ist so, man hat herausgefunden, diese Synagoge hier, diese Kalksteine, die stammen aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das ist also nicht die Synagoge, in der Jesus gepredigt hat. Aber schauen Sie mal das Fundament an, aus Basalt. Das ist das ursprüngliche Fundament aus dem 1. Jahrhundert. Die armselige Synagoge im 1. Jahrhundert war aus Basalt, denn in dieser Gegend gibt es sehr viel Basaltgestein, dieses schwarze, vulkanische Gestein. Und erst in später Zeit hatten die Juden etwas Luxus und haben von weit her Kalksteine geholt für die modernere Synagoge. Das ist also genau der Boden der Synagoge, in der Jesus Christus gepredigt hat. So konkret können wir auf den Spuren Jesu gehen. Zum Beispiel steht in Johannes 6, 51, wie Jesus Christus in dieser Synagoge gepredigt hat und gesagt hat, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. 6,59. Dieses sprach er in der Synagoge, lehrend zu Kapernaum. Kein garstiger Graben trennt uns. Jesus Christus wurde geboren in Bethlehem, das bedeutet Brothausen. Bethlehem, Haus des Brotes. Das ist der Mann, der vom Himmel gekommen ist. Das Brot vom Himmel. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wer Jesus Christus als einen Retter aufnimmt. Und jetzt sehen Sie hier die ausgegrabene Römerstraße von Jericho nach Jerusalem. Die Evangelien berichten, nach 3 Jahren Predigtreisen ist der Herr Jesus Christus nach Jericho gegangen. Und dann ging er von Jericho hinauf nach Jerusalem im Bewusstsein, dass er jetzt sein Opfer, sein Fleisch, sein Leib hingeben wird als Opfer für uns Menschen. Und jetzt lesen Sie Lukas 19, 28. Jesus in Jericho. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Immer wenn ich dieses Bild anschaue, dann denke ich, da ist mein Erlöser hinaufgegangen und er hat an mich gedacht. Es gibt ein Lied, das heißt, für mich gingst du nach Golgatha. Da ging er hinauf. Und hat an einen jeden von uns gedacht. Vor ein paar Jahren bei Straßenarbeiten in Israel hat man eine alte Grabkammer aus dem 1. Jahrhundert entdeckt. Und da waren verschiedene Ossuarien, so Knochenboxe, drin. Das war üblich, dass man im 1. Jahrhundert Leute so begraben hat, die Knochen wurden in eine Knochenbox gelegt. Aber sofort merkte man, diese Knochenbox ist ganz speziell. Diese Verzierung, das ist absolut ungewöhnlich. Das muss ein ganz berühmter Mensch sein da drin, aus dem 1. Jahrhundert. Und jetzt schauen Sie mal dieses Gekritzel hier auf der Seite. Das heißt, Josef bar Kaffa. Josef, Sohn oder Mitglied der Kaiaphas-Familie. Wow. Sie kennen doch den hohen Priester Kaiaphas aus der Bibel, der Jesus Christus zum Tod verurteilt hat. Und Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, sagt, er hieß Josef zum Vornamen. Wow, wir haben die Knochen von Kaiaphas gefunden. Und effektiv, das sind Knochen, waren Knochen drin von einem etwa 60-jährigen Mann. Aber es waren auch noch andere Skelette drin. Frauenskelette. Offensichtlich von anderen weiblichen Mitgliedern dieser Dynastie, dieser Familie. Matthäus 26, 57. Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn hinweg zu Kaiaphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. So konkret. Übrigens, in einem dieser Frauenskeletten, also im Schädel, hat man im Mund eine Münze entdeckt. Was soll das? Die Kaiaphas-Familie gehörte ja zu den Sadduzäern. Das waren die Top-Liberalen damals. Die glaubten nicht, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. Sie sagten, mit dem Tod ist alles aus. Da müssen wir das Leben jetzt so richtig genießen und die Tempeleinkünfte, die verschaffen uns den Luxus. So haben die gelebt. Gott, eine Gott, durch und durch gottlose Familie. Und das mit der Münze kennt man aus der Antike. Das war die Münze für den Ferimann. Ja, wenn man in die Jenseite hinübergeht, kommt man nach der griechischen Mythologie über den Jenseitsfluss und muss dem Fährmann eben noch etwas Geld bezahlen. Im Fall, wenn es dann nach dem Tod doch etwas gibt, ja, gibt man vielleicht doch noch eine Münze rein. Sehen Sie, diese Heuchelei. Und dieser Mann war es. Einer führenden, der führende Mann der Geistlichkeit. Er hat Christus zum Tod verurteilt. Immer wenn ich Gruppen nach Jerusalem bringe, dann gehe ich in der Altstadt zu diesem ausgegrabenen Tor. Das ist das Gennat-Tor. Hier im Modell aus dem Hotel Holyland sehen Sie dieses Gennat-Tor, das hinausführte zu dem Steinbruch Golgatha. Hier wurde Jesus Christus gekreuzigt, auf dem Golgatha-Felsen. Aber dieses Tor wurde ausgegraben nach dem Sechstagekrieg von 1967. Und das ist so interessant, weil wir wussten aus den alten Schriften, dass es ein Gartentor gab in Jerusalem, aber niemand wusste genau wo. Und jetzt hat man es gefunden. Und das ist das Tor, wo Jesus Christus hinausgegangen ist, nach Golgatha, sein Kreuz tragend. Johannes 19, Vers 17. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite. Jesus aber in der Mitte. Hebräer 13, 12. Darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Dann erkläre ich jeweils dort, da ging mein Erlöser, das Kreuz tragend, hinaus. Sie sehen, das ist da so zu. Das ist der Schutt der vergangenen 2000 Jahren. Müsste man alles wegmachen, weil das Niveau in Jerusalem zur Zeit Jesu ist etwa 5 Meter weiter unten als heute. Das ist all der Schutt der späteren Zerstörungen. Also machen Sie das weg. Da ging mein Erlöser hinaus nach Golgatha, um meine persönliche Schuld vor Gott zu sühnen. Wer von diesem Brote isst, damit ist nicht gemeint das Abendmahl oder das Brot bei der Messe. Der Herr Jesus hat ja das Abendmahl erst später eingesetzt. Er vergleicht einfach sein Opfer mit dem Brot. Wir müssen dieses Opfer ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Gott unsere persönliche Schuld bekennen und bereuen und ihm danken, dass Jesus Christus als Stellvertreter die Strafe Gottes getragen hat am Kreuz. In den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen hatte, damit er immer bei uns sei. Und wer so dieses Brot isst, Der Mann von Bethlehem aus Brothausen, als ein Erlöser annimmt, der wird mit Gott versöhnt, der wird gerettet, lebt in Ewigkeit. Jesus Christus wurde gekreuzigt mit Nägeln. Aber es ist schon interessant, wir wissen ja, dass die Römer unzählige Menschen, wohl Tausende von Menschen gekreuzigt hatten. Aber man hat archäologisch noch nie irgendwelche Spuren der Kreuzigung von irgendwelchen Menschen gefunden. Nicht wahr? Da könnte doch jemand einen neuen Bestseller schreiben. Das ist alles nur Lüge, Kreuzigung hat es nie gegeben. Wir haben nämlich noch nie etwas gefunden. Aber ein großer Archäologe, Kenneth Kitchen, hat einmal gesagt, Absence of evidence is no evidence. Also wenn die sichtbaren, greifbaren Beweise fehlen, so ist das nicht ein Argument dafür, dass etwas nicht geschehen, etwas nicht wirklich ist. Wir haben einfach keine Überreste. Aber vor ein paar Jahren hat man tatsächlich in Jerusalem eine Knochenbox von einem Toten gefunden mit dem Nagel im Fußknochen drin. Konnte man nicht mehr herausziehen. Ein etwa 10 cm langer Nagel im Fußknochen. Und zwar also im Fersenknochen. Zum ersten Mal haben wir die Knochen eines Gekreuzigten. Der Mann hieß übrigens Hans. Jochanan steht auf der Knochenbox. Hans wurde gekreuzigt. Starb im ersten Jahrhundert. Aber eben, der Herr Jesus wurde gekreuzigt mit Nägeln, Lukas 23, 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie da selbst ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und David hat 1000 Jahre vor Christus die Kreuzigung prophezeit. Im Psalm 22, 16 hat er die Worte des Erlösers am Kreuz aufgeschrieben. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Das ist die teilweise Entblößung des Gekreuzigten. Sieht man die Knochen, könnte sie zählen. Für mich gingst du nach Golgatha. Wir sehen, diese Dinge werden so konkret, so greifbar durch die moderne Archäologie. Es trennt uns kein garstiger Graben. Und so haben wir es eigentlich heute viel einfacher als früher zu glauben, dass die Bibel wirklich glaubwürdig ist. Es ist heute ganz anders als zur Zeit von Lessing. Aber es gab zur Zeit von Lessing viel, viel mehr Menschen in Europa, die vertrauten der Bibel als heute. Schon eigenartig. Schon eigenartig. Das hängt also mit etwas anderem zusammen. Nicht mit den fehlenden Beweisen, es hängt zusammen mit dem Zeitgeist des Abfalls von Gott. Aber die frohe Botschaft gilt auch heute. Und so sind wir alle eingeladen, eben diesen Jesus, den Mann von Bethlehem, nicht nur zu sehen als das, so an Weihnachten, als das Kind in der Krippe, sondern als den Mann, der hinaufging, diese Römerstraße hinauf von Jericho nach Jerusalem. Glauben Sie, dass er damals hinaufging und an Sie dachte? Und daran dachte, Ihre persönliche Schuld zu tragen? Er, der Sohn Gottes, kannte uns alle. Aber die Frage ist, ob wir das für uns in Anspruch nehmen und eben dieser Predigt Jesu in Kapernaum folgen. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das wünsche ich jedem unter uns. Die frohe Botschaft der Bibel wird zusammengefasst in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht haben wird. Habe, Gegenwartsform. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wer seine persönliche Schuld ihm reuig bekennt im Gebet, ganz persönlich zu Hause oder wo sie auch sind, der hat ewiges Leben. so gibt es auch Gewissheit über das, was nach dem Tod ist. Aber diese Gewissheit können Sie nur haben, wenn Sie der Bibel vertrauen. Aber ich hoffe, ein bisschen gezeigt zu haben, dass es nicht ein Sprung ins Dunkle ist, wenn wir der Bibel vertrauen. Und so konnte Paulus am Ende seines Lebens schreiben, in seinem Brief aus der Todeszelle in Rom, 2. Timotheus 1, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Merken Sie, Wissen und Glauben. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich weiß sehr wohl, wem ich mein ganzes Vertrauen geschenkt habe. Auf welche Grundlage ich mein ganzes Leben gebaut und meine ganze Hoffnung gebaut habe. Jesus Christus, der Mann von Bethlehem, der eben nicht getrennt ist durch einen garstigen Graben, sondern er ist ganz nahe einem jeden von uns. Aber wir müssen den Schritt zu ihm hin tun. Diesen kleinen Schritt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.